Ja, das mit dem bekannt nach 27 Jahren, wenn man so lange an einem Fleck bleibt, dann kann einem das schon passieren, dass man dadurch eine gewisse Bekanntheit hat. Ist ja auch gut, ist eine wunderbare Stadt und wenn ich auf die 27 Jahre gucke, die ich schon hier sein kann in Chemnitz und sehe, was sich verändert hat, was Gott verändert hat, was Gott geschenkt hat, dann wirklich Grund, Gott allen Dank und alle Ehre zu geben. Ich habe gedacht, die Grüße von der Freien Evangelischen Gemeinde Chemnitz, die bringe ich an dieser Stelle. Ich hätte auch vorhin machen können, aber ich hatte so mit dem Roland besprochen. Ich sage noch mal ein paar Sätze, weil wenn wir jetzt am Anfang der Allianz Gebetswoche sind, glaube ich, 8 Prediger, Predigerinnen, die irgendwo so im Ringel miteinander tauschen, dann ist das ja auch nicht nur, um zu sagen, jetzt geht die Allianz Gebetswoche los, sondern um so ein Stück Begegnung zu schaffen. Und also die Gemeindearbeit, die Freie Evangelische Gemeinde in Chemnitz, die hat 1992 im Sommer begonnen. Ist also noch nicht uralt, 92. Mein Vorgänger Stefan Schmidt hat es angefangen. 3 Jahre später wurde dann mit 11 Leuten eine Gemeinde gegründet. Und damals war die Gemeinde dann auf der Bernsdorfer Straße irgendwo in einem Fabrikgebäude, 2., 3. Etage. Vielleicht gibt es auch irgendwen von euch, der mal da die Freie Evangelische Gemeinde getroffen hat. Vielleicht auch bei Pro Christ 95. Da war, glaube ich, die FEG die einzige, die in der Stadt Pro Christ gemacht hat. Und dann haben die in so einen Raum, wo vielleicht 80 gut reingehen, 160 reingesteckt mit Bierbänken. Und irgendwie, das gibt alles mögliche Leute, die mir erzählen, dass sie damals irgendwie mit dabei waren. Es gab viel Auf und Ab. Das ist jetzt nicht einfach so eine steile Kurve. Man fängt was an und dann Wachstum, Wachstum, Wachstum. Immer geht es vorwärts. Viele Rückschläge auch in den Jahren. 99 bin ich dann mit meiner Frau und 2 Kindern hergekommen, dann sind wir noch zu 6 geworden. Heute haben wir eine Gemeinde mit ungefähr 100 Mitgliedern und das ist wirklich auch zum Staunen. Das kann ich nur sagen, Gott alle Ehre dafür, weil wenn ich so gucke, was haben wir getan in manchen Zeiten, als es geschrumpft ist, habe ich gesagt, wir machen auch nichts anderes als die wachsen. Warum ist es bei uns so? Und andersrum sage ich, wenn es jetzt so groß geworden ist, andere machen das Gleiche und erleben nicht das Gleiche. Und da können wir einfach Gott danken. 100 Mitglieder, 60 Kinder, 60 im Freundeskreis. Und da sind wir einfach, sagen wir, danke Gott. Seit Pro Christ 2009, das war in der Messehalle, aber kurz vorher, ich glaube 14 Tage vorher, haben wir endlich die neuen Räume gekriegt, weil die Andreaskirche, die unten auf der Bernhardstraße, Gablenz, ihre große Kirche hat, die haben uns gefragt, ob wir ihr Zweitgebäude übernehmen könnten in der Kreerstraße. Und da sind wir bis heute zur Miete. Zwischendrin gab es schon mal den Versuch, ob wir das kaufen und umbauen. Da sind wir uns dann nicht einig geworden. Und irgendwie, so ein altes Gebäude. Wir sind mit der Stadt in Verhandlung. In Gablenz gibt es eine Fläche, da war mal das Kepler-Gymnasium und das ist abgerissen worden. Dann war es eine Brachfläche und durch Kulturhauptstadt ist das jetzt ein Bürgerpark geworden. Haben uns mit engagiert, auch im Stadtteil. Da ist schon in der Planung so eine Fläche, da könnte auch ein Bürgerhaus oder eine Räumlichkeit gebaut werden, die eben nicht nur ein reines Kirchengebäude ist. Das ist herausfordernd in Zeiten, wenn man weiß, also wenn man das so, sage ich jetzt mal in der Größe, wie ihr das habt und mit Nebengebäude dann alles zusammen, da schreckt man schon zurück, wenn man die Zahlen sieht, mal abgesehen von der Arbeit, die da vor uns liegt. Wir sind mit der Stadt in Verhandlung, wissen noch nicht ganz genau, was rauskommt, aber wir merken einfach, Gott hat uns in diesen Stadtteil gestellt und da wollen wir auch wirklich tiefer reingehen. Vor ein paar Jahren hat Gott mal zu meinem Herzen gesagt, wenn ihr euch nicht um die Menschen in der Nachbarschaft eures Gemeindehauses kümmert, warum soll ich euch dann da ein Grundstück geben für ein Haus? Ne? Weil am Ende sind wir als Gemeinde wirklich in so einen, auch in einen Stadtteil gestellt. Es wird wie bei euch sein, ihr seid verstreut über die ganze Stadt und vielleicht sogar noch von außerhalb und kommt hierher. Aber meine tiefe Glaubensüberzeugung ist, wenn Gott uns an einer Stelle ein Haus gibt, dann hat das auch was mit dem Stadtteil und den Nachbarn zu tun. Und da wollen wir einfach miteinander drin sein. Wir haben das Kulturhauptstadtjahr genutzt, unter anderem, um dieses Angebot von diesen drei Bänken, Glaube, Liebe, Hoffnung, zu nutzen und haben die dann mit Genehmigung der Stadt in diesem Bürgerpark aufgestellt. Haben da auch schon manche Attacken gehabt. Irgendwie ist es mit Glaube, Liebe, Hoffnung doch nicht so jedermanns Ding. Oder war das nur Unfug? Man weiß es nicht so ganz genau. Also, ja, seit einigen Jahren, als Corona war und man sagte, man kann nicht viele Leute im Gemeindehaus versammeln, kamen wir auf die Idee, wenn in den Stadien in Deutschland so verschiedene, Union Berlin hat, glaube ich, angefangen, Dresden macht es auch, so ein Adventsliedersingen ist, warum nicht rausgehen? Ist zwar nicht die angenehmste Adventsfeier, sage ich jetzt mal gemütlich, wenn man dann da mit der Gitarre steht, dann ist einem nach drei Liedern eigentlich schon der Finger eingefroren. Aber seit 4 Jahren machen wir jetzt Advent im Park und laden die Leute zum Adventsliedersingen ein. Und von Jahr zu Jahr werden das mehr. Und es ist irgendwie schon fast eine Institution geworden, dass man gar nicht mehr aufhören kann damit. Und ja, es ist einfach so eine besondere Zeit der Begegnung. Wir haben Kinderfeste im Bürgerpark versucht, einige Jahre jetzt. Ja, und merken, dieser alte, gemütliche Stadtteil, also ist wirklich vom Altersdurchschnitt her, gehört Gablenz, Yorkgebiet schon zu den ältesten Teilen in Chemnitz, was die Bewohner angeht. Das wandelt sich gerade. Aber wir merken, das ist auch wie so ein Vakuum. Und in dieses Vakuum kommt nicht nur Gutes. Wir haben ja auch Leute, die da, sagen wir jetzt nicht zum Positiven, das gestalten. Aber Gott hat uns da reingestellt, dass wir mitstehen, dass dieser Stadtteil gesegnet wird. Das heißt also, diese Schwierigkeiten verstehe ich auch als einen Auftrag an uns für Gebet und für Dasein. Und da kam einigen aus der Gemeinde der Wunsch, wir wollen so einen alten Bauwagen kaufen, den da hinstellen und da vielleicht wöchentlich so ein Angebot für Kinder oder mal sehen, was sich so entwickelt, da machen. Also ganz gespannt, das dürfen wir nicht aufbauen, bevor wir da nicht selber Grund und Boden haben. Mal sehen, wie das so alles wird. Das ist so Zukunftsmusik. Ja, das einfach mal zu uns als Gemeinde. Miteinander für Chemnitz. Ja, manche kennen mich eben nicht nur von der FEG her, sondern auch durch Miteinander für Chemnitz. Und ich habe euch heute was mitgebracht, das neue Jahresheft Miteinander für Chemnitz. Wenn es nicht reicht, bringe ich auch noch mehr. Und die können wir dann irgendwo hier auslegen. Da ist so ein kleiner Rückblick auf das Kulturhauptstadtjahr, natürlich nur ganz so 2 Seiten Bilder. Das war wirklich fantastisch und ich weiß nicht, wer von euch, mach mal mit Handzeichen, wer war denn bei dem großen Gottesdienst im Sommer mit dabei auf dem Rathausplatz? Das war wirklich, also ich fand es wirklich bewegend. Ich weiß gar nicht, wann Chemnitz so einen öffentlichen Gottesdienst zuletzt erlebt hat und mit einer Liebe von unterschiedlichsten Glaubensrichtungen her gestaltet. Da muss man die Weite natürlich mögen, von katholisch bis freikirchlich und so weiter. Aber dieses Miteinander zu erleben und ein Zeichen zu setzen, auch mit diesem ganzen Kulturkirchenfest. Wir konnten Gott in diesem Jahr an vielen Stellen bezeugen. Wir haben nicht nur irgendwie Veranstaltungen gemacht, sondern Evangelium mit hineingetragen in die Stadt durch Kunst und Veranstaltungen. Und damit wollen wir nicht aufhören. Das sind noch die Rätsel, wie wir das am besten weitermachen. Aber wir wollen als Christen uns einmischen in diese Stadt. Und ja, wie wunderbar, wenn wir dann einfach uns sammeln in dieser Woche unter dem Thema Gott ist treu. Also wir wollen auch treu sein in unserer Stadt mit dem, was Gott uns anvertraut hat, aber das Fundament ist die Treue Gottes. Gott ist treu. Ein Thema in einer Zeit, wo so vieles sich verändert, uns herausfordert, wo Dinge, die wir sicher geglaubt haben, wegbrechen. Worauf kann ich mich noch verlassen? Ich empfinde, dass durch die Ereignisse weltweit, aber auch in den letzten Jahren, das Thema Misstrauen oder Misstrauen nicht als Thema, sondern Misstrauen so gewachsen ist in unserem Land, dass wir die Auswirkungen erleben, Verunsicherung, Schwäche, Zertrennungen, die Themen der Zeit schwappen in unsere Gemeinden und fordern uns heraus, wie halten wir das aus, beieinander zu bleiben? Worauf kann ich mich verlassen? Und da hinein eine Woche lang uns erinnern lassen von verschiedenen Gedanken her. Gott ist treu. Gott ist treu. Wenn die Bibel von Treue redet, dann meint sie auch Wahrheit und Zuverlässigkeit. Treue ist das Fundament zum Vertrauen. Denen, die treu sind, kann man vertrauen. Das, was beständig ist, zuverlässig ist, darauf kann ich mein Vertrauen setzen oder daran kann ich meinen Glauben hängen. Wahrheit, Zuverlässigkeit. Wenn Gott treu ist, dann kann ich ihm vertrauen. Aber nicht wenn. Weil Gott treu ist, deswegen habe ich ein gutes Fundament zum Vertrauen. Und das ist das erste Thema. Gott ist treu, Fundament unseres Glaubens. Und dazu ist uns ein ganz kurzer Bibeltext gegeben aus dem Psalm 119. Man könnte wahrscheinlich viele Psalmen mit dem Thema Treue auch füttern. Psalm 119, die Verse 89 und 90. Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Gottes Treue. Vielleicht nehmen wir mal die nächste Folie und können aber nachher nochmal zurück zum Bibeltext. Gott ist treu. Drei Dinge: Wort, Geschichte, Schöpfung. Das alles steckt in diesen zwei Versen drin. Gott ist treu. Das zeigt sich am Wort Gottes, das zeigt sich an der Geschichte der Welt, das zeigt sich an der Schöpfung. Gottes Treue, unser festes Fundament. Ein erstes. Gottes Treue, sein Wort hat Bestand. Dein Wort besteht in Ewigkeit. Gibt es viele Bibelverse. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wort hat Bestand. Gottes Wort ist zuverlässig. Für Gottes Wort gilt, was wir heute gehört haben von Jesus Christus. gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Gottes Wort steht. Gott sagt nicht, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Er ist treu. Was er sagt, hat Bestand. Und da gäbe es viele Beispiele. Mich hat mal, als ich in einer Predigtreihe durch das Buch Josua gegangen bin, die letzten Kapitel so beschäftigt, wo mehr als einmal sagt, und es ist alles so gekommen, wie Gott es angekündigt hat. Der Josua hält dem Volk Israel, als sie dann in das Land eingezogen sind und viele Kämpfe gekämpft hatten, hält ihnen vor Augen, was hat Gott gesagt, was hat er versprochen und was ist geworden. Und es ist nichts von dem guten Wort Gottes hingefallen und unerfüllt geblieben von dieser Zusage. Jesus. An Jesus wird sichtbar, dass Gottes Wort Bestand hat und in Treue sich erfüllt. Wenn wir durch das Alte Testament durchgehen, dann gibt es viele Bibelstellen, die schon auf Jesus hinweisen. Und wer wissen will, wo diese Bibelstellen sind und was das für Bibelstellen sind, der kann zum Beispiel das Matthäusevangelium lesen. Das Matthäusevangelium hat ganz oft diese Redewendung, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Ein Rückblick und eine Erinnerung, das, was da passiert ist mit Bethlehem, auch mit dem Kindermord, mit der Flucht, mit Nazareth. Immer wieder heißt es, damit sich erfüllt, was geschrieben steht, was schon angekündigt worden ist. Gottes Wort hat Bestand. Gott redet nicht nur sein Wort, sondern es hat Bestand. Und als Jesus nach der Auferstehung unerkannt mit zwei Jüngern einen Weg von Jerusalem nach in einen Ort in der Umgebung von Jerusalem, Emmaus, geht, da erklärt er ihnen, dass alle diese Dinge, auch die Kreuzigung und das Leiden des Messias, passieren musste und dass das alles schon in der Schrift angekündigt war. Also Gottes Wort hat Bestand. Wir können es lesen und an vielen Stellen schon sehen, wie sich erfüllt hat, was Gott gesagt hat. Und dann gibt es Dinge, die sich noch nicht erfüllt haben. Und für die sind die erfüllten Verheißungen letztlich die Ermutigung, auch das zu glauben, dass Gott alle seine Worte erfüllen wird. Gottes Wort hat Bestand. Dass Gottes Wort Bestand hat und zuverlässig ist, das werden auch viele von uns, und das haben durch die Jahrhunderte immer wieder Menschen bezeugt. Sie sind aufgrund dessen, was Gott zu ihnen geredet hat, aus der Schrift, manchmal auch einfach durch Eindrücke und Botschaften direkt ins Herz, losgegangen und haben erlebt, Gott erfüllt sein Wort. Gott erfüllt sein Wort. Was Gott sagt, das tut er auch. Was Gott sagt, das geschieht. In Gericht und Gnade. Das Volk Israel hat auch bitter erfahren müssen, dass auch die Warnungen Gottes, die er ausgesprochen hat, sich im Gericht erfüllt haben. Gott ist der Treue und sein Wort erfüllt sich in Gericht und Gnade. Und das Zweite, Gottes Treue in der Weltgeschichte. Wer die Bibel liest, hier in unserem Bibeltext heißt es, von Generation zu Generation währt deine Treue. In der Geschichte ist Gottes Treue erfahrbar. Wer die Bibel liest und die Geschichte Israels ansieht, die Geschichte des auserwählten Volkes Gottes, der kann einfach nur staunen über die Treue Gottes. Wie Gott sogar Treue hält denen, die untreu sind. Der Paulus sagt es mal. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Sogar dann, hält Gott an seinen Zusagen und an seiner Erwählung fest und arbeitet an uns, an einzelnen Menschen und an Völkern, dass sie in Versöhnung mit Gott kommen. Dass am Ende vor allen Dingen das Wort der Gnade für sie erfahrbar wird und nicht das Gericht das Letzte ist. Und wer das auserwählte Volk Gottes, Israel, sieht und die Geschichte Gottes mit diesem Volk, der kann einfach, meine ich, nur ins Staunen geraten über die Treue Gottes in der Geschichte. Dass es dieses Volk überhaupt noch gibt, ist ein Wunder. Andere Völker, die wie Israel besiegt worden sind und zerstreut worden sind in alle Welt, haben sich aufgelöst. Haben auch nicht als Volk Bestand behalten, weil sie sich vermischt haben mit anderen Völkern. Aber Israel hat durch das Wort Gottes und das sie mitgenommen haben, auch in die Zerstreuung, in die Verbannung, in die Gerichtszeiten Gottes, sie haben sich als Volk erhalten. Gott hat sie erhalten. Und das ist nach 1800 Jahren der Verbannung, also 135, war der letzte große Kampf der Römer gegen die Israeliten. Und dann gab es ein Verbot, dass kein Jude mehr in diesem Gebiet leben durfte. Die wurden also wirklich dann endgültig aus diesem Land vertrieben und zerstreut. Und das 1800 Jahre später wieder neu der Staat Israel an diesem Fleck Erde gegründet wurde. Es gab ja sogar Ideen, nicht in diesem Gebiet, sondern vielleicht Israel einen Teil von Uganda zu geben. Solche Gedanken hatte man in der UNO oder im Völkerbund. Aber es ist das geworden, dass sie wieder in diesem Land. Und wir können ins Staunen geraten, wie Gott in der Geschichte als der Herr regiert. Und er kündigt Dinge an und man denkt, kann niemals werden. Aber es wird. Es gäbe noch viele andere Beispiele, aber wir sehen Gottes Treue in der Weltgeschichte. Gottes Wort hat sich erfüllt in Gericht und Gnade. Und Gottes Treue in der Schöpfung. Auch hier gibt es ein weites Feld, das uns zum Staunen bringt, wenn wir uns da hinein vertiefen, was es alles für Wunder gibt, in dem, wie die Dinge geschaffen sind. In tragischer Weise habe ich das gestern am Krankenbett von jemandem erlebt, der wirklich einen schlimmen Unfall hatte. Und der sagt, also wenn man dann da reinguckt, man fragt sich, ne, Brüche in den Beinen, und er sagt, man fragt sich, wozu Gott das so machen musste, dass das Schienenbein so empfindlich ist, so viele Nerven hat. Es ist ein Wunderwerk überhaupt. Alles, was geschaffen ist, ist in den Kleinigkeiten, wenn wir hineingucken, ein Wunderwerk. Aber wie zeigt sich Gottes Treue in der Schöpfung? Ich hebe nur eins hervor, Gottes Zusage an Noah. Der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat und an den wir uns meistens wenigstens an Erntedank erinnern. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gottes Treue in der Schöpfung zu sehen, zu erleben. In der Regel bringt uns das wirklich auch zu Dank und Anbetung, wenn wir dann Erntedank feiern. Wir erleben und feiern die Treue Gottes in seinem Wirken auch in der Schöpfung. Gottes Wort erfüllt sich in Gericht und Gnade. Auch in der Schöpfung sehen wir, dass Gottes Gerichtsworte sich erfüllen. Wenn der Mensch macht, was er will und die Schöpfung schlecht behandelt, dass das Folgen hat. Auch das sind Dinge, die Gott gesagt hat. Und dass er über allem doch auch diese Treue bewahrt und Jahr für Jahr uns zu essen wachsen lässt, gibt aus seiner Schöpfung. Gottes Treue. Ein Fundament, auf dem wir wirklich unseren Glauben bauen können. Gottes Treue. Und ich möchte noch ein letztes: Gottes Treue fordert uns heraus. Gottes Treue, alle Erweise der Treue Gottes, ersparen uns nicht das Wagnis, Vertrauen zu wagen. Wir können zurückgucken und ganz viel Ermutigung aus dem Rückblick nehmen, wie sich Gottes Vertrauen, Gottes Treue gezeigt hat. Und so machen wir das ja eigentlich bei Menschen auch. Also die sich als zuverlässig zeigen, denen schenken wir auch für die Zukunft unser Vertrauen. Solange, bis das vielleicht mal wirklich schlimm erschüttert wird. Und dann muss man gucken, ob man das neu sortiert kriegt und wieder neu vertraut. Wir haben viel Grund im Rückblick. Ihm, Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist unser Vertrauen zu schenken. Und trotzdem ist es ein Wagnis. Ich nehme an, dass die meisten, die sich irgendwie vielleicht mit dem Auto, manchmal auch zu Fuß bewegen, über Brücken, nicht jedes Mal eine Brückenprüfung vornehmen, bevor sie mit dem Auto von der einen auf die andere Seite fahren oder zu Fuß über eine Brücke gehen. Wir sind es doch irgendwie gewohnt, dass sich da schon jemand kümmert und diese Brücken prüft regelmäßig und wenn es sein muss, eine Brücke sperrt. Wenn es dann so zusammenbricht, wie die Carola-Brücke in Dresden, dann wird dieses Vertrauen erschüttert. Dann wird es auf einmal hektisch auf den Ämtern und dann merkt man, man müsste doch mal den hinweisen, dass es vielleicht nicht mehr ganz sicher ist, noch mal nachgehen und mehr Beachtung schenken. Und dann wird plötzlich in Bad Schandau die Brücke über Monate gesperrt. Und dann sind die fast abgehängt, da können sie mit der Fähre versuchen oder mühsamst auf kleinen Nebenstraßen mit den LKWs durch die sächsische Schweiz die Sachen zu transportieren. Katastrophe. Brücken. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo nicht nur solche Art von Brücken marode geworden sind, erneuert werden müssen, halbseitig oder ganz gesperrt werden und wir andere Wege finden müssen. Wir erleben in den letzten Monaten in so einer heftigen Weise, dass Bündnisse, Werte, die man miteinander verabredet hatte und von denen wir glaubten, dass sie gelten, über den Haufen geschmissen werden in der Weltpolitik. Und das wirkt bis hinein in unsere Städte. Und Menschen sind auf der Flucht und können nicht mehr da leben, wo sie zu Hause waren. Die wären gerne zu Hause. Die meisten hatten nicht vor, aus ihrem Land wegzuziehen, um woanders ein neues Leben aufzubauen. Die Dinge brechen zusammen. Und es macht uns fast krank und schwach und müde. Gottes Treue wird seit Jahrhunderten attackiert und in Frage gestellt und in Zweifel gezogen. Gottes Wort seit der Aufklärung in unserem Teil der Welt auch in besonderer Weise in Zweifel gezogen. Angriffe auf die Vertrauenswürdigkeit des Wortes Gottes und auf die Treue Gottes. Und je schlechter Menschen informiert sind, das ist meine Beobachtung, desto leichter wird ihr Vertrauen erschüttert. Es gibt so Dinge, die werden über Gott und den christlichen Glauben und behauptet und einfach immer weiter behauptet. Und was die Kirche alle gemacht hat. Und wer sich hinein vertieft und wirklich auf die Suche geht, was von all diesen Behauptungen ist wirklich belegt, Er wird merken, dass viele Dinge so gar nicht stimmen. Aber sie tragen dazu bei, dass das Wort Gottes nicht vertrauenswürdig ist. Was hat man alles über das Johannesevangelium, von dem wir die wunderbaren Sätze gehört haben, gesagt? Ist gar nicht von Johannes. Ist erst 250 Jahre nach Jesus geschrieben worden. Und das war zeitweise der Wissensstand und die Annahme bei den großen Theologen in Europa. Bis man dann irgendwo in der Wüste von Ägypten einen Schnipsel vom Johannesevangelium gefunden hat, von dem man weiß, dass er auf gar keinen Fall älter als aus dem Jahr 125 nach Christus ist. Und um von Jerusalem bis dahin zu kommen, dieser Text auch so seine Zeit gebraucht hat. Also man weiß, auf einmal findet man Dinge, die die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes und auch der frühen Christenheit, die ja die Dinge auch bezeugt hat, auf einmal als, ja, da gibt es wirklich gute Gründe, zu sagen, das Wort Gottes ist nicht von irgendwem mal irgendwann geschrieben worden, das Neue Testament von Leuten, die so eine schöne Fantasie hatten, wie sie es gerne hätten mit diesem Jesus und was, und dann da so einen Wundermenschen draus machen. Nein, die Dinge haben Bestand. Und je schlechter die Menschen informiert sind und je mehr sie grundsätzlich Misstrauen haben, ob es diesen Gott gibt, desto leichter greifen auch diese Fehlinformationen. Unsere Fähigkeit, uns zu informieren, hat Grenzen. Es wird nie ohne Vertrauen gehen. Aber die Menge der guten Gründe, warum wir Gott vertrauen, warum wir seinem Wort vertrauen, warum wir glauben, dass er der Schöpfer und Herr der Geschichte ist, der Schöpfer der Welt, so viele gute Gründe. Wenn wir in der Gemeinde und in der Stadt und überhaupt den Alpha-Kurs durchführen, dann ist in den ersten Treffen fast immer die Arbeit, gute Informationen zu geben, warum das, worüber wir sprechen, vertrauenswürdig, glaubwürdig ist. Und auch zu erklären, wie die Bibel entstanden ist und warum es glaubwürdig ist und nicht nur eine Fantasiegeschichte, wie manche behaupten. Und ich habe so schnell nicht greifen können, weil ich ein bisschen Chaos habe durch viele Umzugskartons, die so vor meinen Bücherregalen stehen. Es gibt ein Buch von einem Amerikaner, Lee Strobel, Der Fall Jesus, Bibel, Jesus, Auferstehung, wo er sich als Journalist damit beschäftigt hat und Interviews geführt hat mit Leuten, die Ahnung von Einzelthemen dazu haben und mit ihnen diskutiert hat, ob das glaubwürdig ist. Und wer einfach sagt, ich möchte mal so ein Buch lesen, wo ich gute Informationen kriege, Fakten, dass ich nicht nur aus Tradition glaube, dass das vertrauenswürdig ist und toll ist, sondern dass das wirklich auch in unserer Weltgeschichte gute Gründe hat, kann ich das Buch sehr empfehlen. Lee Strobel, Der Fall Jesus. Die Bibel lesen und staunen über die vielen erfüllten Zusagen Gottes. Zu allen Zeiten sind Menschen verunsichert worden, auch Bibelleser. Warum sagten die Apostel, dass die Wiederkunft Jesu ganz nah ist? Und jetzt sind schon fast 2000 Jahre vergangen und warten wir nicht vergeblich. War schon ein Thema in der ersten Generation, kann man im zweiten Petrusbrief nachlesen, dass Menschen gesagt haben, also was ist das denn jetzt nur mit Jesus kommt bald wieder? Und ja, es hat Menschen zu allen Zeiten verunsichert. Und wir teilen miteinander die Verheißung, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Eine Ermutigung zum Gebet Und bei wie vielen von uns steigen dann doch ziemlich schnell die Erfahrungen auf, wo du hast gebetet und es ist nicht passiert oder du denkst, es ist nichts passiert. Dieser Zweifel, der anklopft. Was können wir tun? Die Apostel, zum Beispiel der Apostel Petrus im 2. Petrusbrief, führt die Menschen zurück zum Wort Gottes, in die Geschichte Gottes mit der Menschheit. Und erinnert daran, dass das Fundament, das sichere Fundament für unseren Glauben, für unser Vertrauen nicht in uns und unseren Erfahrungen liegt. Unsere Erfahrungen, die Gott uns schenkt, die können uns sehr ermutigen. Aber der feste Grund und Boden liegt nicht in mir. Ich bin ein Unsicherheitsfaktor in dieser Beziehung mit Gott, aber nicht Gott. Er und sein Wort ist beständig und es liegt außerhalb von mir und kommt mir entgegen, mir gegenüber. Und wir sind eingeladen, uns immer wieder auf diesen festen Grund zu stellen. Wir sagen im Deutschen, ich verlasse mich auf. Und wenn wir das mal so genau wie das Wort es sagt, etwas verlassen, um auf etwas zu kommen, so ist das. Glauben heißt, ich verlasse mich auf den Gott, der treu ist. Ich gehe von mir weg, um auf ihm meinen festen Grund zu finden. Und ja, wir müssen in manchem Thema von uns weg auf diesen sicheren Grund gehen. Und wir müssen uns dann entscheiden, ob wir uns verlassen wollen, um uns auf ihn hin zu verlassen und auf ihn zu stellen. Ein Wort, das mir dabei immer wieder hilft und auch in den letzten Jahren oft begegnet ist, möchte ich einfach zum Schluss lesen. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. In diesem Begleitheft für die Allianz Gebetswoche gibt es an jedem Tag auch so ein paar Denkanstöße zum selber weitermachen. Und für dieses Thema heute, Gott ist treu, Fundament des Glaubens, die Frage, welche Berichte und Aussagen der Bibel zeigen mir das besonders stark? Wir haben wahrscheinlich sehr unterschiedliche Teile der Bibel, die uns zum Vertrauen ermutigen. Wo sehe ich Gottes Treue heute? Wie habe ich sie persönlich erlebt? Wie kann ich darin wachsen, dass Gottes Treue mich, mein Denken, Wollen, Empfinden stärker prägt? Ich lade einfach einen Augenblick der persönlichen Stille und werde dann mit einem Gebet die Stille beenden. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du in dieser Woche mit diesem Thema unsere Blicke anziehst, auf dich zu sehen, deine Treue zu sehen, darüber zu staunen, dankbar und fröhlich zu werden, dir auch unsere Fragen zu bringen, wo wir nicht verstehen, wie das, was wir hören in deinem Wort, lesen, zu dem passt, was wir erleben. Wir danken dir, dass du uns rufst auf diesem festen Grund und Boden deiner Treue, deines Wortes, deines Handelns in der Geschichte, uns zu verankern, in Jesus Christus zu verankern und unseren festen Halt zu finden. Danke, dass du uns in diesen verrückten Zeiten nicht alleine lässt, auf uns selbst geworfen, auf unsere Kraft, sondern dass du uns hältst. Alle Ehre dir. Amen.